Doch mit der Erwiderung spaltete der Kapitän ihm den Kopf. Wenn es doch mit dem Krähenauge auch so einfach wäre. Als er die Axt zurückzog, schien der Schädel des Schmieds zu platzen, Knochen und Blut und Hirn spritzten in alle Richtungen, und die Leiche stürzte vornüber gegen seine Beine. »Jetzt ist es zu spät, um Gnade zu flehen«, dachte Viktarion und befreite sich von dem Toten. Inzwischen waren die Decksplanken unter seinen Füßen rutschig geworden, überall lagen Tote und Sterbende. Er warf den Schild zur Seite und holte tief Luft. »Lord Kapitän«, hörte er den Barbier neben sich sagen, »der Sieg ist unser.« Um sie herum trieben Schiffe auf dem Meer, manche brannten, manche sanken, manche waren in Trümmer gelegt. Zwischen den Rümpfen schwammen dicht an dicht Leichen, geborsten Ruder und Männer auf Wrackteilen. In der Ferne hielten die Langschiffe des Südens eilig auf den Mann dazu. »Sollen sie abziehen«, dachte Viktarion, »sollen sie die Nachricht verbreiten?« Kniff ein Mann einmal den Schwanz ein und floh aus der Schlacht, war er kein Mann mehr. Schweiß, der ihm während des Kampfes von der Stirn gelaufen war, brannte ihm in den Augen. Zwei seiner Ruderer halfen ihm, den Krakenhelm abzunehmen. Viktarion tupfte sich die Stirn ab.
»Dieser Ritter«, knurrte er, »der Ritter der Weißen Rose! Hat ihn jemand herausgezogen?«
Der Sohn eines Lords war für ein anständiges Lösegeld gut, von seinem Vater, falls Lord Sarry den Tag überlebt hatte. Von seinem Lehnsherrn in Highgarden, falls nicht. Jedoch hatte keiner seiner Männer gesehen, was aus dem Ritter geworden war, nachdem er über Bord gegangen war. Höchstwahrscheinlich war er ertrunken.
»Möge er schmausen, wie er gekämpft hat, in den Wasserhallen des ertrunkenen Gottes!«
Auch wenn sich die Männer von den Shield Islands Seeleute nannten, trugen sie im Kampf nur leichte Rüstung, weil sie Angst vor dem Ertrinken hatten. Bei dem jungen Sarry war das anders gewesen.
»Ein tapferer Kerl«, dachte Viktarion, »fast ein Eisenmann.«
Er übergab das gekaperte Schiff an Ragnar Pike, rief ein Dutzend Männer zusammen, die es bemannen sollten, und kletterte wieder auf seine eiserne Sieg.
»Nehmt den Gefangenen die Waffen und Rüstungen ab und verbindet ihre Wunden«, sagte er zu Nute dem Barbier. »Die Sterbenden werft ins Meer. Wenn jemand um Gnade fleht, schneidet ihm vorher die Kehle durch.«
Für solche hatte er nur Verachtung übrig, denn besser ertrank man im Wasser als im eigenen Blut.
»Zählt die Schiffe, die wir gekapert haben, und die Ritter und Lords, die uns in die Hände gefallen sind. Ihre Banner will ich auch haben.«
Eines Tages würde er sie in seiner Halle aufhängen, damit er sich, wenn er alt und gebrechlich wurde, der Feinde erinnern konnte, die er besiegt hatte, als er noch jung und stark gewesen war.
»Wird erledigt«, Nute grinste. »Es ist ein großer Sieg.«
»Ja«, dachte er, »ein großer Sieg für das Krähenauge und seine Zauberer.« Die anderen Kapitäne würden abermals den Namen seines Bruders rufen, wenn die Nachricht in Oakenshield eintraf. Euron hatte sie mit gewandter Zunge und lächelndem Auge verführt, hatte sie mit dem Plündergut aus einem halben Hundert ferner Länder für seine Sache gewonnen, mit Gold und Silber, geschmückten Rüstungen, geschwungenen Schwertern mit güldenen Knäufen, Dolchen aus valyrischem Stahl, mit gestreiften Tigerpelzen und den Häuten gefleckter Katzen, Jademantikoren und antiken valyrischen Sphinxen, Truhen voller Muskatnuss, Gewürznelken und Safran, mit Elfenbeinstoßzähnen und Hörnern von Einhörnern, grünen und orangefarbenen und gelben Federn aus dem Sommermeer, Ballen feinster Seide und schillerndsten Sammets. Und doch war das wenig, ach so wenig im Vergleich zu diesem Sieg. Jetzt hat er ihnen eine Eroberung geschenkt, und sie gehören endgültig ihm, dachte der Kapitän. Viktarion hatte einen bitteren Geschmack im Mund. Diesen Sieg habe ich erkämpft, nicht er. Wo war er?
In Oakenshield, faulenzt in einer Burg.
Er hat mir das Weib gestohlen und den Thron. Und nun stiehlt er mir auch noch den Ruhm. Gehorsam fiel Viktarion Greyjoy nicht schwer. Er war ihm praktisch angeboren. Während er im Schatten seiner Brüder zum Mann heranwuchs, war er pflichtgetreu Balon gefolgt. Später, als Balons Söhne geboren worden waren, hatte er sich damit abgefunden, eines Tages auch vor ihnen das Knie zu beugen, nachdem einer von ihnen den Platz ihres Vaters auf dem Meersteinstuhl eingenommen hätte. Aber der ertrunkene Gott hatte Balon und seine Söhne in seine Wasserhallen gerufen, und Victarion konnte Euron nicht König nennen, ohne dass ihm die Galle hochstieg. Der Wind frischte auf, und der Lord Kapitän war entsetzlich durstig. Nach der Schlacht verlangte es ihn stets nach Wein. Er überließ das Deck Nute und ging nach unten. In seiner beengten Kabine fand er die dunkelhäutige Frau feucht und willig vor. Vielleicht hatte die Schlacht auch ihr Blut erwärmt. Er nahm sie zweimal rasch hintereinander. Danach war Blut auf ihren Brüsten und Schenkeln und ihrem Bauch verschmiert. Doch es war sein Blut aus der Wunde an seiner Hand. Die dunkelhäutige Frau wusch sie mit abgekochtem Essig aus.
»Der Plan war gut. So viel will ich ihm zugestehen«, sagte Victarion, während sie neben ihm kniete. »Der Mann da steht uns nun offen, wie in alten Zeiten.«
Der Strom floss träge dahin, breit und langsam und heimtückisch wegen der darin treibenden Baumstämme und der Sandbänke. Die meisten Hochseeschiffe wagten sich nicht weiter als Highgarden, Langschiffe jedoch hatten keinen großen Tiefgang und schafften es leicht bis Bitterbridge. In den alten Zeiten waren die Eisenmänner verwegen die Flussstraße hinaufgesegelt und hatten entlang des Manders und der Vasallenflüsse geplündert. Bis die Könige der Grünen Hand das Fischervolk auf den vier kleinen Inseln in der Mündung des Manders mit Waffen ausgerüstet hatten. Seitdem hießen die Eilande Shield Islands, die Schilde des Manders. 2000 Jahre waren ins Land gegangen, doch auf den Türmen entlang der schroffen Küste hielten weiterhin Graubärte die alte Wacht. Beim ersten Zeichen von Langschiffen entzündeten die Greise ihre Leuchtfeuer, und so eilte der Ruf von Hügel zu Hügel und Insel zu Insel. Furcht! Feinde! Räuber! Räuber! Sobald das Fischervolk die Feuer auf den hohen Stellen brennen sähe, würde es die Netze einholen und die Pflugscharen beiseite stellen, um zu Schwert und Axt